jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
So, es wird wieder ernst. Österreichs Fußball startet ins Frühjahr. Von Freitag bis Sonntag wird um den Einzug ins Cup-Halbfinale gespielt. Klar ist schon jetzt, zwei Bundesligisten werden fix ausscheiden. In dieser Episode kommt Ex-ÖFB-Teamspieler Paul Schaner zu Wort. Er spricht über die anstehenden Cup-Spiele, seinen Ex-Club St. Pölten und wie sich der Fußball seit seinem Rücktritt verändert hat. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Die Winterpause ist nun also offiziell zu Ende. Der heimische Fußball startet ins Frühjahr. Und das gleich mit dem Cup-Viertelfinale. Am Freitag warten da zwei echte Topspiele. Der LASK empfängt Meister Salzburg, Titelverteidiger Sturm Graz bekommt es mit der Wiener Austria zu tun. Über die Situation der Wiener haben wir in der letzten Episode ausführlich gesprochen. Klar ist durch diese Konstellation jedenfalls eines. Zwei Top-Teams werden sich fix aus dem Bewerb verabschieden. Am Samstag und Sonntag wird es dann noch für Altach bei Leoben sowie Rapid gegen St. Pölten ernst. Apropos St. Pölten. Einer, der bis Ende letzten Jahres bei den Niederösterreichern als Nachwuchsleiter aktiv war, ist Paul Schaner. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler hat in seiner Karriere stets angeeckt. Sein 2015 erschienenes Buch hieß deshalb auch Querdenker. Unser Kollege Harald Ottawer hat Schaner zum Sporttalk geladen und mit ihm über Vergangenes und Zukünftiges gesprochen. Aber das hört ihr euch jetzt am besten selbst an. Viel Vergnügen!
Die Fußballsaison geht wieder los, und zwar mit dem ÖFB-Cup, mit dem Viertelfinale. Und einer, der sicher sehr, sehr viele Cup-Spiele bestritten hat, zumindest weiß ich, dass es 40 Länderspiele waren, ist heute hier. Ich freue mich wahnsinnig auf Paul Schaner.
Paul, Dankeschön für die Einladung.
Danke fürs Kommen. Lass uns kurz über die nächste Cup-Runde reden, über das Cup-Viertelfinale. Da geht es ja schon mit zwei Krachern los. LASK empfängt Salzburg am Freitag, danach Sturm die Austria. Hast du gerne Cup gespielt und wie hoch siehst du den Stellenwert des Cups?
Also grundsätzlich würde ich mich fast als Cup-Spezialisten schimpfen sozusagen. Ich habe in Österreich gewonnen, ich habe in Norwegen gewonnen,
genau,
ich habe in Bramberg in England gewonnen mit Wigan Athletic. Ist schon eine spezielle und eigene Atmosphäre und eben, ich sage jetzt einmal, eine Plattform für kleinere Vereine, wenn dominante Meister sozusagen wie Salzburg, in Norwegen war es Rosenborg Trondheim auch noch dazu mal, oder in England eben auch mit den Top 4 oder Top 6 Teams sozusagen, dass da als Kleiner auch einmal in die Nähe kommst, irgendwas oder beziehungsweise einen Pokal zu gewinnen.
Ist einfach der einfachste Weg, in den Europacup auch zu kommen.
Definitiv. Also die, ich glaube, es sind sechs Runden, ist natürlich schon speziell, auf so kurzem Wege eben international zu spielen. Ja.
Reden wir über die Cup-Partien. Salzburg natürlich der Favorit beim LASK, oder wie siehst du das? Und deinen Ex-Verein, die Wiener Austria bei Sturm?
Also grundsätzlich Salzburg, die würden ein bisschen eine Angriffsfläche bieten, diese Saison, meiner Meinung nach. Also sie sind nicht ganz so stabil wie die Jahre davor im Endeffekt. Ne? Beziehungsweise muss man auch erwähnen, dass, glaube ich, Salzburg letztes Jahr den Pokal nicht gewonnen hat. Ne?
Richtig.
Das heißt, das erste Mal nach 7 Jahren, glaube ich, beziehungsweise sind die natürlich auch wieder erpicht drauf.
5 Jahre, glaube ich.
Genau.
18 war auch
Sturm, ja, genau.
Aber sonst war immer Salzburg.
Immer Salzburg, aber die werden sich natürlich da jetzt darauf fokussieren, dass die jetzt da wieder das Double holen im Endeffekt. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Salzburg schon fällig, dieses Jahr zumindest wieder einen Titel abzugeben. Und ich denke, LASK hat sich ganz gut stabilisiert, eben auch mit den vielen Neuverpflichtungen im Sommer sind sie jetzt eigentlich zu einem Team zusammengewachsen und sind konkurrenzfähig, wird man sehen, erstes Spiel ist immer so ein Gradmesser, sage ich jetzt einmal, erstes Bewerbsspiel. Mhm. Da ist noch keiner wirklich auf 100%, sage ich jetzt einmal.
Es geht so früh wie überhaupt nicht los.
Ja, ist sehr herausfordernd, sage ich jetzt einmal. Sehr ungewohnt, zumindest in Österreich, in England war es wurscht. Also da geht es eh zurück im Endeffekt. Ja. Aber grundsätzlich würde ich schon sehen, dass speziell bei diesen zwei Paarungen auf alle Fälle mal zwei Bundesligisten ausscheiden. Das heißt, das birgt ja wieder die Möglichkeit vielleicht für SK in St. Pölten.
Richtig, ich wollte ja nicht sagen, kleiner Verein, weil du vorher die kleinen Vereine angesprochen hast. St. Pölten spielt bei Rapid am Sonntag. Du warst ja bis vor kurzem Jugendleiter bei St. Pölten. Wie siehst du die Chancen bei St. Pölten? Wie beurteilst du den neuen Trainer Philipp Semmelitsch, der von Lafnitz gekommen ist?
Also grundsätzlich würde ich jetzt einmal sagen, als Underdog kann man nur überraschen. Beziehungsweise erwartet ja keiner was im Endeffekt. Und speziell in der Situation vom SKN sozusagen, wo man sagt, um den Meistertitel werden wir jetzt nicht mehr mitspielen in der zweiten Liga, obwohl das Ziel war. Vielleicht können wir uns auf den Cup konzentrieren sozusagen und eine Überraschung bieten. Was ich ein bisschen schade finde im Endeffekt ist, dass halt Rapid Heimrecht hat. Also das war natürlich für einen Verein wie SKN super gewesen, wenn die Heimrecht
auch
hätten.
Auch für Kassier vor allem. Ne?
Genau, richtig, weil dann hättest du mal die NV-Arena wirklich voll. Aber grundsätzlich, glaube ich, absolut interessantes Viertelfinale.
Lass uns einmal das Thema kurz wechseln, ein bisschen über dich sprechen. Du hast ja ein Buch herausgegeben, Position Querdenker. Mhm. Du hast nicht nur im Mittelfeld und der Verteidigung manchmal gespielt, sondern auch als Querdenker. Das Buch ist, glaube ich, vor 7, 8 Jahren rausgekommen. Mhm. Hat sich seitdem was verändert? Und wie siehst du die jungen Spieler heute im Gegensatz zu dir? Du hast ja doch bewusst oft angeeckt. Du warst nicht der einfache Indianer. Du warst am Platz oft der Häuptling. Vielleicht ein bisschen zu oft, sonst wären es mehr als 40 Länderspieler geworden. Wie siehst du die Jugend heute? Wie siehst du die Trainer heute? Und du bist ja da auch ein bisschen, möchtest ja aktiv sein in dieser Richtung, Sachen Aufklärungsarbeit.
Ja, ich glaube, jetzt wenn man die Zeit vergleicht mit anno dazumal, kommt doch jetzt immer öfter die Kritik auf, dass es eigentlich viele Mitläufer gibt und viel zu wenige Führungsspieler bzw. Häuptlinge. Und ich glaube schon, das ist ein Produkt von den Akademien. Mhm. Das hat mir sogar der Marco van Basten einmal bestätigt, wo wir gemeinsam auf einem Kongress waren sozusagen. Die haben eigentlich auch das Problem in den Niederlanden, obwohl die ja...
Sollte man dort nicht glauben eigentlich.
Genau, richtig. Dass halt die Jungs bzw. die Spieler, die dort in den Akademien groß werden, nichts mehr selber entscheiden müssen. Mhm. Nichts mehr selber organisieren müssen. Mhm. Und das wirkt sich halt irgendwann einmal auch am Spielfeld aus, im Endeffekt. Und ich glaube, das birgt die große Gefahr, die Überprofessionalisierung, die habe ich mir gewünscht. Zu meiner Zeit, absolut kein Thema nicht. Aber das heißt nicht, dass man dem Spieler sozusagen, dem Menschen, die Verantwortung nimmt. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig.
Ist es ein bisschen zu viel Mannschaftssport?
Mannschaftssport, das ist die Frage, ja.
Dass man zu sehr gedrillt wird.
Ist einer von grundsätzlich wird schon vermittelt, sehr einfach still, mach, was du angeschafft kriegst. Genau. Und dann passt es im Endeffekt. Ne? Und dass man da dann wirklich die Top-Spieler rauskriegt im Endeffekt, beziehungsweise auch die Top-Ergebnisse rauskriegt, das bezweifle ich meiner Meinung nach.
Es kommen ja viel zu wenig. Wir haben gute Akademien, unbestritten. Mhm. Wie sie arbeiten, okay, wir haben es gerade erwähnt. Aber es kommen zu wenig Spieler raus. Nicht? Es gibt Länder, da kommen 4-5-mal so viel Spieler an die Spitze, kann man sagen, in den Nationalteams, zumindest zu den Spitzenclubs. Wie siehst du das? Wie kann man da mehr einen besseren Output schaffen?
Infrastruktur und das Außen ist ein Thema.
Auch Infrastruktur.
Aber was passiert drinnen im Endeffekt? Ne? Man kann wieder St. Pölten hernehmen. Top-Infrastruktur, muss man ganz ehrlich sagen, sicher Top 3 in Österreich. Aber was passiert drinnen? Und solange sich das Land Österreich beziehungsweise eben die für Sport zuständig sind, nicht dafür entscheiden, dass wir anders arbeiten müssen als große Länder, weil Vergleich Deutschland, wir vergleichen uns ja öfters gern mit Deutschland, man kann einfach nicht als Österreicher gleich arbeiten wie die Deutschen, weil Deutschland sind einfach 10-mal mehr Leute als wir in Österreich. Mhm. Das heißt, was ich eigentlich bekrittel in der Ausbildung ist, dass wir uns das nicht so leisten können, Talente zu verbrennen, weil wir zu klein sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Challenge für uns alle sozusagen. Und deswegen spreche ich das Ihnen an. Wir müssen da schauen, dass man noch qualifiziertere, noch erfahrenere Trainer in diesen Bereich bekommen. Und das ist aber im Moment so schwierig, weil nur ein gewisses Budget vorhanden ist für Abfindungen so, bzw. Gehälter.
Ist wo fast meistens, in jeder Sportart bei uns das Problem,
genau, dass die Trainer wo halt dann einer kommt, der relativ unerfahren ist, das halt für wenig Geld macht. Leidenschaft sei dahingestellt, das hat er sicher. Und auch den Willen, da was zu verändern. Aber ich glaube,
das ist ein unfassbar wichtiger Job eigentlich.
Das ist ein extrem, ja genau, richtig. Also ich glaube, dass das der Job im Bereich von U14 bis zu U18, das ist ein sehr wichtiger Bereich, meiner Meinung nach. Ne? Und auch dann unten wieder, ganz unten, da haben wir auch das Problem, dass die kleinen Vereine ja alles fokussieren auf die Kampfmannschaft und vergessen, die Jugendtrainer sozusagen dementsprechend zu entschädigen für den Aufwand, was sie betreiben müssen.
Du hast schon mal den Begriff geschützte Werkstätte für die Jugendlichen geprägt. Wie hast du gearbeitet? Du warst Jugendleiter in St. Pölten bis November, glaube ich.
Ja.
Wieso machst du das nicht mehr weiter? Was hast du keine Vision mehr gehabt? Oder?
Na, grundsätzlich, was erforderlich ist für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit, ist natürlich ein gewisses Budget. Mhm. Und in St. Pölten ist ein zweite Liga-Club sozusagen, für die ist es unumgänglich, erste Liga zu spielen, um überhaupt dann zu sagen, wir können die Jugendabteilung professionalisieren und da schauen, dass wir es heben und da die Spieler rauskriegen. Im Moment ist das eben, ist man da jetzt in einer Situation, wo man sagt, du, eigentlich sind wir jetzt in einer Hold-Position sozusagen, wo man einfach einmal abwarten muss, hoffentlich steigt die erste Mannschaft auf, dass wir dann im Prinzip das Budget erweitern können für den Nachwuchs.
Kannst du dir vorstellen, noch einmal in den Profibereich als Trainer zurückzukehren? Und wie würdest du arbeiten?
Also,
es gibt ja Trainer, die waren jetzt nicht glücklich über einen Paul Scharner in der Mannschaft.
Ja.
Entschuldige, wenn ich das so sage.
Genau, also da komme ich gleich zu sprechen. Das, ob ich mir das vorstellen könnte, ich würde jetzt einmal sagen, eher mittelfristig. Mhm. Und da ist halt wieder die Frage, wenn ich mittelfristig meine, braucht man einen Paul Scharner mit 50 oder 55 als Trainer. Mhm. Weißt du, man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt
ja, aber du bist ja stets am Ball. Also,
ja, natürlich, das ist ja nicht das Thema. Ne? Aber der Jugendwahn, sage ich jetzt einmal böswortig gesagt, ne? Was da auf den Trainerpositionen passiert. Ja, genau, richtig. Das ist okay, sage ich jetzt einmal, gehört auch dazu. Aber ist unbedingt so über die Massen notwendig. Da bin ich ein bisschen im Zweifel. Und das ist genau das Thema, was ich jetzt ansprechen wollte. Wie würde ich als Trainer arbeiten in Richtung Ancelotti? Und zwar, was mich am meisten immer gestört hat, und deswegen habe ich so oft angeeckt im Endeffekt, wir sitzen im gleichen Boot, Trainer, Staff und die Spieler, und dann redet man sich nicht aus, wie machen wir das, dass wir erfolgreich werden. Sondern da steht einer vorne, der Kapitän, ne, der Trainer, und sagt, das und das und das. Und ja, genau, richtig. Also das kann nicht funktionieren, meiner Meinung nach, auf lange Sicht.
Das hast du aber als Junger schon nicht wollen, gell?
Ja, genau. Genau, richtig.
Und ich glaube, Teamkarriere schon 2006 einmal beendet, mit 26, glaube ich.
Die Teamkarriere, ja. Was ich da als Beispiel anführen würde, ist einfach, man sieht eben bei Bayern, die haben meiner Meinung nach jetzt keine schlechtere Mannschaft, als wie der Henkes Meister geworden ist und Champions League-Sieger und alles geholt hat im Endeffekt. Aber was hat der Henkes anders gemacht, als wie der Tuchel? Der Henkes war der Papa. Der war, richtig, hat gesagt, kommt, gehen wir, wir haben tolle Qualität.
Er gibt auf dem Weg vor, aber er
lässt Freiheiten. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen gute Trainer, also sehr gute Trainer und gute Trainer. Du musst denen Spielern sozusagen Freiheiten lassen. Steht jeder in seiner Selbstverantwortung sozusagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Bayern viele Spieler um und um laufen, die nicht Meister werden wollen, die nicht Champions League-Sieger werden wollen, die nicht den Cup gewinnen wollen.
Und die Qualität ist sowieso da.
Richtig, richtig, genau.
Würdest du den Spielern empfehlen, du hast ja einen Mentaltrainer auch gehabt, den Armin Hobel, jahrelang.
Valentin Hobel heißt er?
Valentin.
Genau. Der Armin Hobel war Spieler,
Bad Bleiberg, ja genau. Bad Bleiberg, ja genau. Valentin Hobel. Würdest du das den Spielern heute empfehlen oder wie siehst du jetzt im Rückspiegel?
Ja, schon. Deswegen habe ich auch meine Firma gestartet vor 7 Jahren, individuelle Karriereberatung bzw. Betreuung. Und ich glaube schon, dass das extremst wichtig ist, dass man ein Vertrauenspersonen um sich hat, die für einen arbeiten. Weil Verein ist immer, weißt du, der Trainer arbeitet jetzt
nicht. Ist kein Psychologe.
Ist erstens einmal kein Psychologe und hat halt verschiedene Interessen zu vertreten. Ja. Und da ist der Spieler nicht als erstes, sozusagen, den er vertritt im Endeffekt. Weil der ist ja beim Verein angestellt und muss schauen und was weiß ich, was er, wenn er alles zufriedenstellen muss. Zweitens ist, dass als Spieler ja nicht nur bei einem Verein bleibst. Das heißt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass du wechselst, anderes Umfeld wieder neu.
So wie du in England,
genau, dann Norwegen, in Deutschland, Norwegen vorher und so. Und das meiner Meinung nach ist ganz wichtig, dass du als Spieler ein Umfeld aufbaust, die dich dann in jeder Situation beziehungsweise auch bei jedem Wechsel unterstützt, wo du wenig Zeit verlierst, dich anzugewöhnen, im Endeffekt. Ne? Weil für mich war das immer hoch faszinierend zu sehen, wenn ein Spieler nach England um 30, 40, 50 Millionen gekommen ist, nach einer Dreiviertel oder nach einem Jahr wieder verliehen worden ist, weil das er nicht angekommen ist. Ne? Das war gang und gäbe. Ne? Ja. Und das verstehe ich nicht, dass man das als Verein, der so viel zahlt, sozusagen das nicht versucht zu vermeiden mit verschiedensten Dingen, eben mit People Care, sage ich jetzt einmal, oder mit Abholen und wirklich um Kümmern, dass man das eben ausschließt, dass der Spieler nicht ankommt im Endeffekt.
Und wir sind damit am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank an den Kollegen Harald Ottawa und natürlich Paul Schaner. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, dann lasst es uns unbedingt wissen. Sprich, bewertet uns und lasst uns gerne auch einen Kommentar da. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.